Wir glauben ja alle, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und dass das der einzige Weg für unsere Erlösung ist. Und dennoch, ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich fragen, hätte es da keinen einfacheren Weg gegeben? War diese Grausamkeit notwendig? Musste das wirklich so sein? Hätte Gott nicht einfach sagen können, ist schon gut? Und vielleicht hast du dir diese Frage auch schon mal gestellt. Auch wenn du glaubst, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, vielleicht hast du dir auch schon mal überlegt, war das wirklich notwendig? Dieses Auge um Auge und Blut für Blut Ding, das ist doch irgendwie veraltet. Passt das noch in die heutige Zeit? Passt das noch zu uns? Wollen wir das überhaupt noch hören? Will die Menschheit das noch hören? Und überhaupt, wie kann etwas, das ich getan habe, so schlimm sein, dass jemand anders dafür sterben musste? Ich meine, ich habe schon ein paar Sachen verbrochen. Aber war das wirklich so schlimm, dass jemand dafür sterben musste? Ich glaube auch, dass sich unsere Vorstellung von schlimm verändert hat. Im 19. Jahrhundert, da war es noch gang und gäbe, dass sich zwei Männer duelliert haben. Wenn der eine sich beleidigt fühlte oder öffentlich irgendwie schlecht über ihn geredet wurde, dann konnte er den anderen auf ein Duell auf Leben und Tod herausfordern. Die Duelle, die wurden erst 1917 in Europa verboten. Bis dahin war es möglich, quasi den eigenen Ruf mit einem Duell wiederherzustellen, wenn er verletzt oder beschmutzt wurde. Ich habe mir überlegt, zum Glück gab es damals die sozialen Medien noch nicht. Weil da wird ja so oft und so böse teilweise über jemand geschrieben, wir kämen gar nicht mehr aus dem Duellieren heraus. Aber unser Maßstab, was schlimm ist, hat sich verändert. Heute können wir uns gegenseitig manchmal die übelsten Worte an den Kopf werfen, und man lässt es stehen. Und früher gab es dann gleich ein Duell. Also irgendwie hat sich die Vorstellung oder die Wertung, was schlimm ist, verändert. Was empfinden wir heute noch als schlimm? Ist es schlimm zu flunken, mal eine kleine Notlüge zu gebrauchen? Ist es schlimm generell zu lügen? Ist es wirklich schlimm zu stehlen? Mal eine Kleinigkeit, muss ja nicht gleich eine Bank ausrauben sein. Ist es schlimm zu betrügen? Ein bisschen betrügen tun wir doch alle. Ist es schlimm, einen Menschen zu töten? Ist es schlimm, 10 Menschen zu töten? Ist es schlimm, 10 Menschen zu töten, wenn das Terroristen sind und die ganz viele andere Menschen umgebracht hätten? Ist es dann noch schlimm? Es scheint, als hätten wir Menschen auch nicht alle den gleichen moralischen Maßstab. Und als eben, als würde der Begriff, was schlimm ist, oder die Definition, sich mit der Zeit verändern. Während wir uns schwer tun, Sünde zu benennen und auch wirklich festzulegen, ist es für Gott klar. Für Gott stand es schon immer fest. Sünde ist schlimm. Sehr schlimm. Und da hat sich Gott auch nicht verändert. Da ging er überhaupt nicht mit der Zeit. Für Gott war Sünde immer schlimm und ist Sünde immer schlimm und wird Sünde immer schlimm sein. Eine Konstante. Und zwar so schlimm, dass er uns keinen Moment verschweigt, was passiert, wenn wir Sünde begehen werden. Schauen wir uns dazu mal ein paar Bibelstellen an, die ich hier mitgebracht habe. 2. Mose 34, Vers 6 und 7. Der Herr ging an ihm vorüber. Mose rief, Herr, Herr Gott, du bist reich an Barmherzigkeit und Gnade, unendlich geduldig und voller Güte und Treue. Tausende lässt du deine Güte erfahren. Du vergibst Schuld, Vergehen und Sünde. Das hören wir gern. Ungestraft aber lässt du nicht. Du verfolgst die Schuld der Väter an Kindern und Enkeln bis in die dritte und vierte Generation. Genau, ich habe schon gesagt, dass Gott Schuld, Vergehen und Sünde vergibt. Ah, das ist gut, oder? Das hören wir gerne. Aber dann ungestraft aber lässt du nicht. Ich finde, wir können hier schon erahnen, dass für Gott Sünde wirklich schlimm ist und dass Sünde eine Strafe nach sich ziehen wird. Ein anderer Vers ist Psalm 5 oder die Verse 5 bis 7, sind ja mehrere. Ja, du bist ein Gott, dem Unrecht missfällt. Wer Böses im Sinn hat, ist nicht dein Gast. Heuchel kommen dir nicht unter die Augen. Ausnahmslos sind Übeltäter dir verhasst. Wer die Unwahrheit sagt, den vernichtest du. Mörder und Verräter verabscheut der Herr. Ich sage immer, Gott hasst die Sünde. So die Kurzfassung. Ganz so stark steht es hier nicht. Und dennoch wird sofort klar, Sünde und Gott, das passt nicht zusammen. Sünde ist für Gott schlimm. Nochmal ein Vers aus 2. Korinther 6, 14. Zieht nicht mit den Ungläubigen an einem Strang. Wie passen Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit zusammen? Oder was hat das Licht mit der Finsternis zu tun? Gott ist heilig, dürfen wir nie vergessen, absolut vollkommen. Und man kann Gott, diesen heiligen, vollkommenen Gott, nicht zusammenbringen mit Sünde. Das geht nicht. Das passt nicht zusammen. Nie. Und noch zum Schluss hier der Römer 6,23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Darauf läuft hinaus die Sünde. Paulus drückt es hier ganz glasklar aus. Sünde bringt uns den Tod. Und somit ist Sünde definitiv schlimm. Wer sündigt, tut in Gottes Augen etwas Schlimmes. Selbst dann, wenn wir Menschen uns ja irgendwie schon an die Sünde gewöhnt haben. Wir haben gelebt, mit ihr zu leben oder gelernt, mit ihr zu leben. Wir haben gelernt, sie ein Stück weit zu akzeptieren in unserem Leben. Da hat so ein Gewöhnungsprozess stattgefunden. Aber Gott in seiner Heiligkeit wird sich nie an die Sünde gewöhnen. Einfach nie. Sie wird für ihn immer schlimm bleiben. Gibt es denn keinen Ausweg? Bleibt uns nur der Tod, so wie es Paulus im Römer Kapitel gesagt hat? Die Antwort ist eindeutig nein, es gibt keinen Ausweg für uns Menschen. Wir, du und ich, wir haben keine Möglichkeit, uns von der Sünde selber zu befreien. Wir packen das nicht. Wir sind wie eine Fliege im Spinnennetz. Frisch hineingeflogen, noch ein bisschen beweglich. Aber desto mehr wir uns gegen dieses Gefangensein wehren und strampeln und mit den Flügeln um uns schlagen, desto mehr werden wir in diesem Netz gefangen. So geht es uns. In der Tat ist es doch so, dass in unserem Leben sich einfach täglich neue Schuld anhäuft. Der Berg wird größer und leider nie kleiner. Wir sammeln immer nur neue Sünden und wir schaffen es nie, alte Sünden wieder loszuwerden. Und so müssen wir erkennen, dass wir uns nicht selber befreien können. Es geht nicht. Und auch dazu gibt es eine Bibelstelle, die habe ich im Buch Hiob gefunden. Es geht eigentlich um den Schluss, den Teil, den ich da fett gedruckt habe, aber wir müssen alles lesen, damit wir es verstehen, dass wir den Zusammenhang haben. Hiob 15, 14 bis 16. Gibt es denn einen Menschen ohne Schuld und Makel? Kann denn einer, der von einer Frau geboren ist, gegenüber Gott im Recht sein? Nicht einmal seinen Heiligen kann er trauen. Selbst die himmlischen Wesen sind nicht vollkommen. Um wie viel mehr gilt das von den Menschen, diesen scheußlichen und verdorbenen Wesen? Sie tun Unrecht, wie sie Wasser trinken. So oft wie wir Wasser trinken, tun wir Sünde, neue Sünde, täglich, steht da. Ich habe jetzt noch nicht gezählt, aber es ist so, es kommt täglich neue Sünde hinzu. Und wie gesagt, der Berg an Sünden bei uns im Leben, der wird einfach immer größer. Und leider überhaupt nie kleiner. Aber wenn wir uns selbst treffen möchten, dann müsste der Berg kleiner und kleiner und kleiner werden, bis er nicht mehr vorhanden ist. Aber eben, es passiert das Gegenteil. Der Berg an Schuld wächst. Wir sind streng genommen verloren. Außer es gibt da noch einen anderen Weg. Jemand anderes, der für unsere Sünden bezahlen kann. Und hier, ihr ahnt es schon, hier kommt natürlich Jesus Christus ins Spiel. Denn wenn wir Menschen uns nicht selbst retten können, dann muss Gott es tun. Gott kann uns retten. Doch warum musste er dazu Mensch werden? Und warum musste er dazu am Kreuz sterben? Das ist ja die Ausgangsfrage. Wir haben jetzt einfach mal festgestellt, es brauchte das Eingreifen von Gott. Aber warum musste er Mensch werden? Warum musste er dann wirklich sterben? Schauen wir uns zuerst einmal an, wieso er Mensch werden musste. Wieso er vom Himmel hier auf die Erde herunterkommen musste. Und es gibt dazu wieder verschiedene Bibelstellen, die wir uns anschauen können. Zum Beispiel hier aus 1. Korinther 15, 21. Denn durch einen Menschen kam der Tod in die Welt, so bringt auch ein Mensch die Auferstehung der Toten. Die erste Sünde wurde durch einen Menschen getan. Wir Menschen sind es, die Sündigen. Und darum muss auch ein Mensch für die Sünde bezahlen, respektive bestraft werden. Gott kann uns diese Strafe nicht abnehmen. Aber er konnte selber Mensch werden und dann so die Strafe auf sich nehmen. Das ist wie in unserem Rechtssystem. Wer verurteilt wird, der muss auch für die Strafe absitzen. Und bei der Sünde werden wir ja nicht nur persönlich verurteilt, jeder hier, sondern wir werden auch als gesamte Menschheit verurteilt. Wir als Krone der von Gottes Schöpfung haben versagt und uns der Sünde hingegeben. Und so muss auch die Menschheit, der Mensch als Ganzes, die Strafe dafür tragen. Doch eben, wir haben schon festgestellt, unser Berg wächst ja nur an und es geht nicht, dass wir uns selber davon befreien können. Es müsste ein Mensch geben, der ganz ohne Sünde war. Das wäre notwendig. Lesen wir mal noch einen anderen Vers. 2. Korinther 5, 21. Obwohl Christus ohne jede Sünde war, hat Gott ihm unsere Sünden aufgeladen, denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. Nur Jesus, der selber ohne Sünde war, konnte für die Sünden von allen einstehen. Er war das perfekte Opferlamm, das einzig mögliche Opferlamm. Jesus war ganz Mensch und absolut ohne Schuld. Er war in allem gerecht. Wir Menschen, wir geben die Sünde ja von Generation zu Generation einfach weiter. Und so haben wir gar nie die Chance, frei von Sünde zu sein. Und darum wurde Gott in Jesus selber Mensch, weil so ein Mensch auf der Erde war, der jetzt ohne Sünde war. Und als Jesus dann heranwuchs, blieb er ohne Sünde. Er blieb sein ganzes Leben lang als Mensch ohne Sünde. Eben das perfekte Opferlamm, das für uns Menschen dann einstehen konnte. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum Gott Mensch werden musste. Nicht nur, dass endlich einmal ein Mensch ohne Sünde lebt, sondern es ist noch der Gottes Zorn. Das ist noch ein weiterer Grund, warum Gott selber Mensch werden musste. Gott hasst die Sünde, das habe ich gesagt, und er zürnt ihr. Er ist Tagen. Kein Mensch hätte vollgepackt mit der Sünde von allen Menschen. Stellt euch mal diesen gewaltigen Rucksack vor. Alle Sünden von allen Menschen auf ein Schulterpaar geladen. Wer hätte so, Mensch hätte so beladen vor Gott bestehen können? Niemand. Außer eben Gott selber, in Jesus. Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Und so war es ihm möglich, voll gepackt mit den Sünden aller Menschen vor Gott bestehen zu können. Petrus beschreibt es in seinem Brief so: Christus hat einmal für die Sünden gelitten. 1. Petrus 3,18. Nur wenn Jesus gleichzeitig Mensch und Gott war, konnte er vor Gott bestehen. Er hat zwar gelitten, aber er konnte vor Gott bestehen. Am Kreuz hat er doch gerufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat gelitten, aber er konnte bestehen. Er konnte für uns Gerechtigkeit und Leben erlangen. Und davon berichtet dann auch Johannes. 1. Johannes 1,2. Ja, das Leben selbst ist sichtbar geworden und wir haben es gesehen, wir bezeugen es und verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und für uns sichtbar ist. Dieses ewige Leben, das beim Vater war, das hat Jesus für uns gekauft, hätten wir gesagt. Und der Preis war hoch, sehr hoch. Es war sein Tod am Kreuz und die Auferstehung. Jesus ist also rein für uns Menschen, als Mensch auf diese Erde gekommen. Er hatte kein anderes Ziel, als er das nur für uns gemacht hat. Das war der einzige Grund, wieso er Mensch geworden ist. Für uns. Für sich selbst hätte das auf keinen Fall tun müssen. Und Jesus beweist schon alleine in dieser Menschwerdung seine Liebe zu uns. Und sein Menschwerden hatte nie einen anderen Sinn, als unser Erlöser zu werden. Das war seine Absicht. Er wollte uns Gerechtigkeit vor Gott verschaffen. Und er wollte, dass wir ewiges Leben haben. Paulus schreibt es im 1. Korintherbrief 1,30 so: Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu Christus Jesus gehört. Er bringt uns die Weisheit, die von Gott kommt, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Hätte Gott Jesus nicht auf diese Erde geschickt, und zwar als Mensch, wären wir weiterhin verloren. Wir wären immer noch gefangen in diesem Spinnennetz und könnten uns nicht alleine befreien. Wir könnten diesen Berg an Sünden nie kleiner machen, wir wären verloren. Jesus ist der einzige Weg für uns, für unsere Erlösung. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, das ist so ein Absolutheitsanspruch, den dürft ihr doch nicht haben, ihr Christen. Ich will keinen Absolutheitsanspruch haben. Ich muss einfach betonen, dass es der einzige Weg ist. Ich will da gar nicht, dass es der einzige Weg ist. Von mir aus könnte es 10 Wege geben. Aber ich muss betonen immer wieder, dass es der einzige Weg ist. Es gibt nur Jesus. Das dürfen wir nie vergessen. Aber kommen wir nun zum Kreuz. Darum geht es ja, um die Frage, war der Tod am Kreuz wirklich notwendig? Und wir können diese Frage eigentlich in 2 Fragen aufteilen. War der Tod wirklich notwendig? Und musste es wirklich das Kreuz sein? Musste es wirklich so grausam sein? Fangen wir mit der ersten Frage an. War der Tod wirklich notwendig? Können wir relativ einfach beantworten. Ja, es war notwendig. Lesen wir aus Genesis 2,17. Aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, du Mensch, hä? Zu Adam hat hier Gott gesprochen, darfst du nicht essen. Sobald du davon isst, wirst du sterben. Gott hat es Adam und Eva gesagt. Was passiert, wenn sie von diesem Baum dann essen würden? Er hat sie quasi vorgewarnt und er hat gesagt, mach das nicht. Und was Gott sagt, das ist immer wahr. Gott wird nie etwas sagen, was nicht wahr ist. Und was Gott sagt, ist immer gerecht. Der Mensch war vorgewarnt. Und weil dann die beiden trotzdem von diesem Baum, von diesem verbotenen Baum gegessen haben, verläuft jetzt unser Leben tödlich. Aber nicht nur, dass wir mit der Sünde jetzt auch quasi den Tod in unser Leben geholt haben, nein, wir sind damit auch Satan unterstellt. Es gab noch wie ein Herrschaftswechsel. Die Geschöpfe Gottes, der Mensch, wurden jetzt Satan unterstellt. Denn er hat Macht über den Tod. Und wenn der Tod in unser Leben gekommen ist, dann wurden wir Menschen Satan unterstellt. Und das können wir in Hebräer 2, 14 so nachlesen. Weil die Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus ein Mensch wie sie. Denn er sollte durch seinen Tod den vernichten, der Macht über den Tod hat. Das ist der Teufel. Es reicht also nicht einfach für unsere Sünden ein Opfer darzubringen. Es ging auch um die Vernichtung des Teufels. Es ging nicht einfach darum, dass unsere Sünden weg sind, sondern es musste auch der Tod bezwungen werden. Als gefallene Menschen stehen wir unter dem Machteinfluss des Todes und davon. Jesus gab für uns sein Leben hin und entriss uns so aus dem Machtbereich des Teufels. Erinnert ihr euch noch an die Stelle, Römer 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod? Dank dem Tod von Jesus, und das war wirklich der einzig mögliche Weg, sind wir frei und haben Leben. Leben, das über unser Leben hinausgeht. Unser irdischer Tod ist nicht länger unser Ende. Ewiges Leben lässt sich nicht beenden. Finde ich eine schöne Vorstellung. Wir haben jetzt ewiges Leben und das lässt sich nicht beenden. Selbst wenn natürlich damals noch der Tod auf uns ist. Aber es ist nie das Ende. Diese Woche ist Timothy Keller gestorben. Er war ein sehr bekannter, sehr berühmter und sehr wichtiger Theologe und Pastor unserer Zeit. Und er hat einmal folgenden Satz gesagt. Das Einzige, was der Tod einem Christen antun kann, ist dessen Leben unendlich zu verbessern. Das ist noch eine komische Vorstellung, wenn wir das auf uns wirken lassen, aber es ist wahr. Natürlich lassen wir Geliebtes zurück. Und Geliebte müssen uns zurücklassen. Ja, natürlich. Aber das Einzige, was der Tod einem Christen antun kann, ist dessen Leben unendlich zu verbessern. Und ich hoffe, dass Tim Keller ist, das genau so erfahren hat. Und ich wünsche uns an, dass wir das auch dann einmal erfahren dürfen. Zurück zu unseren Fragen. Der Tod von Jesus war notwendig. Das wissen wir. Es gab keinen anderen Weg, uns von der Schuld zu erretten und uns von der Herrschaft von Satan zu befreien, dass wir nicht mehr länger unter der Herrschaft des Todes stehen. Schauen wir uns jetzt noch die zweite Frage an. Wenn der Tod dann schon notwendig war, musste er denn wirklich so brutal sein? Musste er dann wirklich am Kreuz stattfinden? Und Paulus schreibt darüber. Genau diese Frage nimmt er auf in seinem Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 13. Christus hat uns von dem Fluch freigekauft, unter dem wir aufgrund des Gesetzes stehen. Denn er hat für uns den Fluch auf sich genommen. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Wir merken, es geht um einen Fluch und anscheinend steht irgendwo im Alten Testament schon etwas über am Holz hängen. Also müssen wir ins Alte Testament und da mal suchen, wo denn diese Stelle ist. Und wie so oft suchen wir doch am besten mal in der Tora, also das heißt in den fünf Büchern Mose. Und da werden wir auch fündig. Im fünften Buch, Kapitel 21, Vers 22 und 23. Und überschrieben ist dieser Abschnitt mit Regel zur Bestattung eines Hingerichteten, also eines als schuldigen Verurteilten. Folgender Fall. Jemand hat ein Verbrechen begangen, auf das die Todesstrafe steht. Er wird hingerichtet und du hängst ihn an einen Holzbalken auf. Dann soll die Leiche nicht über Nacht am Balken hängen, sondern du sollst ihn am selben Tag noch begraben, denn wer so aufgehängt wird, gilt als von Gott verflucht. Jesus musste also an einem Holzbalken hängen. Jesus war verurteilt. Was er gesagt hat, dass er Gottes Sohn ist, das war für die Juden Gotteslästerung. Sie wollten oder sie sprachen ihn dafür schuldig. Und auch im Römischen Reich durfte man nicht sagen, man sei Gott oder Gottes Sohn. Wenn, war das nur dem Kaiser vorbehalten. Auch das war Gotteslästerung. Wir können also im 5. Buch Mose schon lesen, wie einmal der Erlöser sterben wird. Und das zeigt, dass Gott hier nichts dem Zufall überlassen hat. Alles folgt seinem göttlichen Plan. Und dann berichtet natürlich auch Jesaja noch davon, in diesem wunderbaren Kapitel 53. Und ich lade euch einfach ein, lest das wieder einmal. Vielleicht habt ihr heute Nachmittag Lust und Zeit. Wobei Zeit muss man sich nehmen. Also vielleicht habt ihr Lust, euch Zeit zu nehmen und dieses Kapitel zu lesen. Und ich lese jetzt mal zum Lustigmachen die Verse 4 und 5. In Wahrheit hat er unsere Krankheiten und unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßenen, der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Jesus musste am Kreuz, am Holzbalken sterben. Es musste qualvoll sein. Leider, die Schrift bezeugt es eindeutig. Für uns heute macht das ganz befremdlich klingen. Ja, abstoßend sogar sein. Aber erinnern wir uns an den Anfang der Predigt und die Frage, was schlimm ist. Unser Empfinden, was schlimm ist, unterliegt einem großen Teil dem Zeitgeist. Und wir tragen die Sünde in uns. Wir sind schon angesteckt. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie es für Gott sein muss, mit Sünde umzugehen, der ja schuldlos, rein und heilig ist. Aber wir können das Wort Gottes durchforsten, so wie wir es heute Morgen jetzt gemacht haben. Und darin lesen wir, dass erstens der Tod von Jesus notwendig war, der einzige Weg für unsere Erlösung war, nicht einen anderen, es ist alternativlos. Und zweitens, dass er eben auch genau so sein musste, mit allem Schmerz, mit allem, wie es stattgefunden hat. Es gibt in dieser Sache keinen Spielraum. Der Tod von Jesus am Kreuz war also notwendig, um uns Menschen zu retten. Und ich habe den Vers aus 1. Korinther 15, 21 schon vorgelesen. Und ich möchte ihn nochmal lesen und noch den Vers 22 dazu nehmen. Denn durch einen Menschen kam der Tod in die Welt, so bringt auch ein Mensch die Auferstehung der Toten. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben, weil wir aber mit Christus verbunden sind, werden wir alle lebendig gemacht. Das Angebot besteht für alle Menschen. Man könnte sagen, das Geschenk steht mitten hier im Raum. Jetzt liegt es an uns. Wollen wir das Geschenk der Erlösung annehmen? Es muss jeder für sich selber entscheiden. Nimmst du das Geschenk von Jesus an? Glaubst du, dass er Gottes Sohn ist? Bist du bereit, ihn zum Herrn über deinem Leben zu machen? Dann sagt das Jesus in einem ganz einfach gesprochenen Gebet. Und dann nimm seine Vergebung, seine Gerechtigkeit und das Leben aus seiner Hand an. So wirst du zu einem Kind Gottes und stehst nicht mehr länger unter dem Machtbereich Satan. Ich bete mit dir.